Hallo, liebe Gemeinde. Wir haben euch als erstes erstmal ein Bild mitgebracht. Das kann der Paul jetzt mal, der den Beamer-Dienst ganz toll macht, mal zeigen. Das sind zwei wunderschöne, volle Reben. Und heute soll die meisten von euch, wer schon lange Christ ist, kann sich denken, um welches Thema es geht. Es geht heute darum, in Jesus zu bleiben und Frucht zu bringen. Und wer von euch möchte genau wie so eine tolle Frucht sein? Der zeigt mal auf. Wow. Okay.
Ja, das sind genug, ne, würde ich sagen.
Ja, dann können wir weiter predigen. Dann sind wir in guter Gemeinschaft. Gut. Genau, wir kommen zum ersten Punkt. Wir haben uns die Predigt so ein bisschen aufgeteilt. Genau, und das macht jetzt Bernd. Das ist in ihm bleiben und in der Identität in Jesus zu sein.
Ja, okay. Wir haben halt das Thema in ihm bleiben und der erste Punkt darin ist quasi Leben in der Identität in Jesus. Und zuerst einmal würde ich da gerne 1. Mose Vers 26 bis 28 lesen. Und da steht geschrieben: Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Da sehen wir zuerst einmal, dass Gott sagt, wer sind wir in ihm? Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Wunderbar, oder? Und dann ist es aber so, dass Gott das ja gesagt hat, als er die Menschen geschaffen hat. Und einige denken dann vielleicht, ja, aber danach kam der Sündenfall und dann dieses Bild, das wir in ihnen haben, ist so beschmutzt worden durch diesen Sündenfall. Aber dann können wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 24, er, also Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Amen. Ja, da sehen wir wieder, dass unser Bild in Jesus, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, das ist alles wieder neu aufgebaut. Und ich will dir sagen, jedem Einzelnen von euch, wenn euch irgendjemand sagt, ihr seid vielleicht nicht so die Schönsten, ihr seid nach seinem Bild geschaffen und Gott ist wunderschön. Zum anderen Punkt würde ich dann übergehen, da steht dann, dass ihr Kinder Gottes seid, hat Gott gesagt. Und da können wir zuerst einmal Johannes 1, Vers 12 lesen. Da wird Paul das jetzt, glaube ich, drauf fragen. Naja, egal, ich lese es schon mal vor. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was bedeutet es eigentlich, so ein Kind Gottes zu sein? Und darüber habe ich mir so Gedanken gemacht und da kann man das richtig gut darauf beziehen, wenn man so in unser alltägliches Leben hineinguckt, wie die Kinder zu ihren Eltern gegenüber sind. Wenn sie geboren sind, die Kinder, die sind am Anfang nur am Kriechen und gucken einfach, was ihre Väter machen oder ihre Mütter. Und so ist es auch mit uns, dass wir gucken sollten, wie handelt Jesus. Jesus ist uns ein Beispiel gewesen, wie wir handeln sollen. Denn er hat gesagt, ich handle so, wie mein Vater es will. Und so sollten auch wir handeln. Und das bedeutet aber nicht nur, dass wir arbeiten müssen, wir müssen das tun, wir müssen andere segnen, wir müssen anderen helfen. Das heißt auch, dass Gott dein Vater ist. Und er liebt dich. Er liebt dich so, wie ein Vater seinen Sohn oder seine Tochter liebt. Und wenn du irgendwelche Probleme hast als Kind, dann gehst du zu deinem Papa, weil du weißt, dass du dort sicher bist. Amen. Und so sollte es auch mit uns sein, dass wir zu ihm hingehen und ihm unsere Probleme erzählen, denn der Vater möchte seinen Kindern helfen und er möchte, dass seine Kinder glücklich im Leben werden. Aber wir als Kinder können nicht erwarten, dass unser Vater uns hilft, wenn wir nicht ihm sagen, was unsere Probleme sind. Du musst erst deine Probleme ihm erzählen, damit er dir helfen kann. Und als Kind Gottes bist du auch geliebt. Du bist so sehr geliebt von Gott. Und das ist so krass, das kann man gar nicht in Worte packen, wie sehr er dich liebt. Und es ist einfach, wo Gott mich auch so richtig geheilt hat in letzter Zeit, dass er mir gesagt hat, boah Bernd, ich liebe dich so sehr, du kannst es gar nicht begreifen, wie sehr ich dich liebe. Und das war auch gerade eben beim Lobpreis, war richtig Hammer. Ich musste schon weinen. Das ist einfach heftig. Und so möchte ich auch dir sagen, du bist so sehr geliebt von Gott. Wenn du einfach nur begreifen würdest, wie sehr er dich liebt, boah, dein Leben wird so anders aussehen. Auch ich kann immer noch nicht begreifen, wie sehr er mich liebt. Und so steht auch in Johannes 3, Vers 16, was ja viele auswendig können, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. So sein Leben hingeben ist das Größte, was du machen kannst. Und das hat er für jeden von euch getan, nicht nur für mich. Und es ist völlig egal, was du getan hast. Und er hat auch für all das bezahlt, was du jemals tun wirst. Das war bei mir so, ich habe eine Sache in meinem Leben gehabt, die habe ich immer und immer wieder getan. Boah, ich weiß nicht, wie viel 100 Mal ich das getan habe. Ist nicht nur Lügen, ein bisschen schlimmer. Aber es ist einfach, ja, er ist für dich gestorben. Und es ist einfach, Gott ist nicht einer, der so sagt, boah, ja, jetzt reicht's, aber jetzt ist vorbei. Jetzt kann ich dir nicht mehr vergeben, er vergibt dir immer wieder. Heißt natürlich auch nicht, dass wir jetzt einfach sündigen können, so, ja, Gott hat mir ja vergeben. Ne? Und in Johannes 15, Vers 13 steht dann auch geschrieben, niemand liebt seine Freunde so sehr, wie einer, der sein Leben für sie hingibt. Wie groß ist seine Liebe gewesen, wenn er sich uns hingegeben hat, wenn er sein Leben für uns gegeben hat. Und ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, ganz lustig, war beim Trainieren so ein bisschen Lobpreismusik nebenbei gehört. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, wie Gott sagt so, ihr Frauen und Mädels, manche wissen es vielleicht, wie schön es sein kann, wenn ein Mann einen Heiratsantrag macht. Das ist das Schönste, was man sich wahrscheinlich im Leben vorstellen kann. Und genau den Eindruck habe ich gehabt, dass Gott das genau jetzt vor dir macht. Er will dir einen Heiratsantrag machen und das ist deine Entscheidung, ob du Ja sagst oder nicht. Und an euch Jungs und Männer hier, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn der Vater so einem sagt, so, ey, ich bin voll stolz auf dich, das hast du richtig Hammer gemacht. Da ist man selber dann so, ja, Mann. Und ich habe auch einfach den Eindruck gehabt, dass Gott das einfach zu dir sagt, Mann, ich bin so stolz auf dich. Du weißt gar nicht, wie stolz ich auf dich bin. Ja, und bei mir ist es halt so gewesen, dass ich einfach im christlichen Haushalt aufgewachsen bin, quasi ganze Familie gläubig, richtig gesegnet damit und bin auch ziemlich dankbar. Und meine Eltern haben mich auch immer sehr geliebt, das wusste ich immer. Und das war immer richtig gut für mich. Aber dann irgendwann, wenn man älter wird, kommt man in so eine Zeit, da möchte man natürlich auch, dass so vielleicht auch so mal Mädels sagen, hey, du bist ganz cool oder so. Und das war dann bei mir so 8., 9. Klasse, da fängt das so wahrscheinlich an oder ein bisschen früher. Und das war dann bei mir in der Zeit, wo dann Leute zu mir gesagt haben, boah Bernd, du bist so dünn, wie kann man eigentlich so dünn sein? Und das irgendwie, am Anfang hat mich das so, ja okay, bin dünn, ist auch egal. Und aber dann irgendwie in der 10., wo das dann so immer mehr so wird, dass man so, vielleicht möchte, dass auch andere einem so Anerkennung zeigen, da war das dann so irgendwie so, oh, ich bin so dünn und das ist so, hab mich unwohl gefühlt, da fand ich das blöd an mir und das blöd und alles mögliche blöd. Und dann habe ich angefangen zu trainieren, so damit ich aufbaue. Und ich habe richtig in mich hinein gefressen, dass ich schon fast kotzen musste vor Fressen. Und dann habe ich halt weiter trainiert. Dann habe ich auch, nach 2 Wochen konnte ich nicht mehr. Dann habe ich irgendwie bestimmt 2 Tage fast nichts mehr gegessen, so viel, wie ich vorher gegessen habe. Und es ist einfach, dass ich dann einfach weiter trainiert habe und es ist mir gar nicht so aufgefallen, wie ich meine ganze Anerkennung nur durch Fitness gesucht habe. Ich habe meine ganze Anerkennung darin gesucht, dass andere mir sagen, boah Bernd, ey, du bist voll krass oder du kannst das und das. Ich habe mir immer gesagt, boah, wenn ich das kann oder wenn ich dieses Gewicht erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und so wie es halt bei uns ist, habe ich das dann erreicht, habe mein Gewicht erreicht und ich war immer noch nicht glücklich. Hab natürlich... Hab natürlich irgendwas dann erreicht, war immer noch nicht glücklich und habe wieder das gefunden und dann kam ich auf so eine Fitnessseite und da habe ich so gesehen, boah, richtig Hammer Angebot, so ein Gainer-Shake, so, das ist so ein Shake, den man so trinkt, so 400 Milliliter und da hast du so quasi eine ganze Mahlzeit drin, das ist dann richtiges, dass man dann richtig viel zunimmt. Da dachte ich mir so, ja, man kaufe ich mir und dann irgendwie, als ich das kaufen wollte, wurde ich so richtig irgendwie hibbelig oder so und so, oh nee, irgendwas ist da falsch. Und hat Gott zu mir gesagt, boah Bernd, weißt du, wie viele Leute Probleme mit dem Gewicht haben, dass sie zu übergewichtig sind? Du beschwerst dich darüber, dass du nicht zunimmst. Und das ist für mich irgendwie, keine Ahnung, da hat's bei mir angefangen zu wirken. Das ist vor 3 Monaten oder so gewesen. Und es ist einfach, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Es ist mir völlig egal, wie du aussiehst. Für mich bist du wunderschön, aber für mich zählt auch eigentlich nur das Herz, dass du mich liebst, dass du mich annimmst. Und bei ihm zählt es nicht, wie du aussiehst und was andere sagen. Er liebt dich, er ist ein Vater und ein Vater liebt einen Sohn, egal wie der aussieht. Und dann möchte ich noch zum anderen Punkt kommen und es ist verherrlicht. Wir sind verherrlicht in Gott. Wir sind verherrlicht und in der Bibel steht auch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, steht geschrieben, wisst ihr eigentlich, dass ihr Engel richten werdet? Wir stellen uns Engel schon so wunderschön vor, aber wie viel schöner sind wir dann eigentlich? Und in Johannes 17, Vers 22 bis 23 steht dann geschrieben, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Und es ist einfach, wir hatten von Anfang an eine wunderbare Herrlichkeit, hat Gott in uns hineingelegt, im Garten Eden, bei Adam und Eva. Und durch den Sündenfall haben wir das dann vielleicht verloren, aber Gott ist ein Gott, der dich liebt und er sagt, ich möchte euch das zurückgeben. Und er hat Jesus gesandt und Jesus hat uns diese Herrlichkeit wiedergegeben. Und es ist nur ein Bruchteil und wer das schon erlebt hat, dass man im Lobpreis so richtig erfüllt war, der weiß, wie krass es sein kann und es ist nur ein Bruchteil. Im Himmel wirst du noch viel mehr haben. Und wir sind von Gott dazu gemacht, glücklich zu sein. Und es ist, Gott möchte nicht, dass du so gehst du durch ein Leben so, ja, das ist doof. Natürlich, jeder hat mal Probleme, ich ja auch. Und ich habe immer noch teilweise damit Probleme, dass ich meine Anerkennung durch Fitness suche. Aber es ist so, dass Gott möchte, dass du glücklich bist und dafür musst du ihn in dein Leben einladen. Und ich fand das so lustig, Mama hat mal vor irgendwie ein paar Jahren gesagt, ey, oh Bernd, Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn man vom Schlafen gehen sich an 5 Dinge erinnert, für die man am Tag glücklich ist, dann wird man dankbar ist, dann wird man glücklicher im Leben, wenn du das jeden Tag machst. Aber hätten die Leute nur eine Bibel geguckt, da würde steht schon seit 2000 Jahren, sei dankbar für das, was du hast. Danke Gott immer wieder für das, was du hast. Gott hat das nicht einfach so geschrieben, er hat das geschrieben und gesagt, damit wir glücklich sind. Aber in diese Identität hineinzukommen, dass man glücklich ist, dass man sicher ist in dem, wer man ist, in Gott, braucht das auch ein bisschen Arbeit. Und da müssen wir erst lernen, Frucht zu bringen. Und dazu wird euch jetzt Manu ein bisschen mehr erzählen.
Ja. Ja, Paul, kannst du mal das nächste Bild zeigen einmal? Das ist ein Weinstock im Winter. So sieht es aus. Sieht nicht besonders schön aus. Ziemlich hässlich, finde ich persönlich. Aber ihr wisst, wie es aussieht, wenn das Jahr ein bisschen fortgeschritten ist und wenn dann wirklich diese wunderschönen Reben da dran hängen. Aber dieser Weinstock muss so beschnitten werden, damit er im neuen Jahr noch mehr Frucht bringen kann. Und deswegen wird das gemacht. Und ich war vor ein paar Wochen, war ich mit Raffi und seiner Familie, waren wir in den Weinbergen und sind da spazieren gewesen. Und da haben wir das halt gesehen. Und auch das nächste Bild, was ich ziemlich lustig fand, da steht drauf, drei Dinge sind es, die ergeben den Wein. Die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit des Winzers nicht wäre, dann bliebe der schönste Becher leer. Und ich gedacht so, boah, Hammer. Das ist zwar kein Bibelspruch drunter oder so, aber das ist voll gut, das sagt alles aus. So. Die Arbeit des Winzers ist total nötig, damit wir später diesen tollen Wein trinken können. Oder diese leckeren Weintrauben, besonders die ohne die Kerne. Super. Genau. Genau, das nächste Bild einmal. Johannes 15, Vers 1 bis 8. Da habe ich den ersten Vers und den achten Vers markiert. Und zwar beginnt dieses Bild, was Jesus seinen Jüngern kurz bevor er ans Kreuz geht noch mitteilen will, vom Weinstock. Das beginnt mit ihm, dem wahren Weinstock. Und das beginnt mit dem Weingärtner. Und mit uns, die Reben, die Frucht bringen sollen. Also ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und in Vers 8, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also dieses Bild, das beginnt mit dem Vater und endet mit dem Vater. Und wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen und den Vater zu verherrlichen. Dafür braucht es aber auch Arbeit, einmal von Gott und von uns. Das geht nicht einfach so, das ist ein Prozess. Auch Jünger zu sein geht nicht einfach so. Einmal hat man sich bekehrt und dann geht man einmal in der Woche zum Gottesdienst. Wenn es gut läuft, 5-mal in der Woche stille Zeit, eine halbe Stunde ungefähr. Dann macht man noch Lobpreis. Es geht nicht darum, es geht darum, beständig in ihm zu bleiben. Und davon braucht es auch Arbeit vom Vater in erster Linie auch. Und genau, im Alten Testament wird Israel als der Weinstock als der Weinstock dargestellt. Aber egal, ob das Jeremia, Jesaja oder Hosea ist, Israel wird immer als entarteter Weinstock dargestellt. Also ein Weinstock, der nicht ganz funktioniert, der Fehler hat. Und Gott selber, der Vater, hat Jesus Christus als Weinstock gepflanzt, damit Jesus diese wunderbare Frucht bringen kann. Aber wodurch? Durch uns, die Kinder. Wir sind die Rebe, wir tragen die Frucht. Aber wenn die Rebe nicht verbunden ist an dem Weinstock, dann können wir keine Frucht bringen. Wenn wir nicht an Jesus verbunden sind, können wir keine Frucht bringen. Zumindest nicht so eine Frucht, die den Vater verherrlicht. Und so eine Rebe, die ist einfach am Weinstock. Keine andere Wahl, die ist da einfach am Weinstock. Außer ein Wind kommt oder der Weingärtner macht Schnippschnapp. Aber sonst bleibt diese Rebe an dem Weinstock. Und bei uns ist es aber die Wahl, die wir treffen können. Wir haben die Freiheit zu sagen, ja, ich bleibe an Jesus, ich bleibe an dem Weinstock. Oder nee, ich möchte mein eigenes Leben leben, ich möchte mein eigenes Leben verwirklichen. Und der Vater, in Vers 2 steht, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und damit ist gemeint, man kann es auch vom Griechischen so sehen, dass jede Rebe, die keine Frucht bringen will, die schneidet er ab. Manche sind sogar vielleicht schon mal verbunden gewesen mit dem Weinstock und so, aber die wollen keine Frucht bringen und die schneidet der Vater ab, damit die Rebe, die Frucht bringt, noch mehr Frucht bringen kann. Und wir sind seine Kinder und uns hat er schon rein gemacht. Das steht auch, später sehen wir auch nochmal, da steht, dass Jesus sagt, ihr seid schon rein durch das Wort, durch das Evangelium. Und aber der Vater, der will uns reinigen, weiter reinigen. Was bedeutet das aber, dass der Vater uns reinigt? Was könnt ihr euch da vorstellen? Was bedeutet es, dass der Vater uns reinigt? Der Vater ist ein liebender Vater. Aber er reinigt uns, weil er möchte, dass wir noch mehr Frucht hervorbringen können. Damit die Sünden, die Lieblingssünden, die Gewohnheiten, das möchte er wegnehmen. Weil es bringt überhaupt gar keine Frucht und uns selber macht es später kaputt. Wir selber sind hinterher verdorrt, wie diese Reben, die weggeworfen werden, wenn wir nicht verbunden bleiben mit Jesus. Nächste Folie bitte. Der Vater ist auch jemand, der züchtigt. Und jeder Vater von euch hier, der hier sitzt, der weiß, dass er das machen muss, weil es dem Kind zum Besten dient. Nicht, weil er Spaß daran hat. Niemand, kein Vater, glaube ich, hat Spaß daran, dem Kind zu sagen, nein, das geht so nicht, hör auf damit, mach das besser so. Ich glaube, es hat kein Vater daran Spaß, oder? Aber der Vater, er züchtigt, weil er einfach möchte, dass wir zu dem werden, wofür er uns geschaffen hat. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Noch eins weiter. Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu uns am besten dient. Er zieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Genau. Ein Aspekt ist, dass der Vater uns erzieht, an uns arbeitet. Und die Frage ist, lässt du das zu? Lässt du das zu, lasse ich das zu, dass der Vater mich erziehen darf, dass er sagen darf, hey, Manu, das gefällt mir überhaupt nicht in deinem Leben. Es können schlechte Gedanken über andere sein, es können irgendwelche Lieblingsgewohnheitssünden sein oder so. Die Frage, die ich mir stelle, ist, hey, lasse ich mich wirklich von dem Vater erziehen, weiß ich, dass er es wirklich gut mit mir meint. Und der andere Aspekt ist, dass wir selber uns an uns arbeiten. Und dass wir selber an uns arbeiten, die nächste Folie müsste das jetzt sein, bedeutet, in Jesus zu bleiben. Könnt ihr sehen, das Rote und das Grüne Markierte, das zeigt, da steht immer in, also genau, da steht, bleibt in mir oder ich bleibe in euch. Da geht es um dieses in mir bleiben. Und dieses in mir bleiben, das wird 12-mal erwähnt. 12-mal, 12 Jünger, 12 Apostel. Es wird oft in der Bibel irgendwie als Mengenangabe, taucht das oft auch, oft auf. Ja, so. Und das Rote, was ihr sehen könnt, das ist unser Anteil, dass wir in ihm bleiben sollen. Und das Grüne, das ist das, und ich werde in euch bleiben, Oder das wurde zum Schluss, Jesus sagt, ich in der Liebe des Vaters bleibe, das ist der Teil, den Jesus tut. Genau, das bleibt in mir, das ist eine aktive Aufforderung. Das reicht nicht damit aus, dass wir so einen gewissen Teil an frommem Alltag absolvieren oder so, sondern er möchte, dass wir einfach jede Sekunde bei ihm sind. Und in meinem Leben habe ich ein paar Sachen erlebt in den letzten Jahren, die waren nicht so einfach. Eine Sache davon war, dass mein Vater an Gehirntumor erkrankt ist und jetzt endlich in der Herrlichkeit bei Gott ist. Und diese Zeit war für mich und meine Familie echt richtig schwer, weil es haben viele Sachen, die man sonst kann, sprechen, das hat nachgelassen. Er konnte sich nicht mehr ausdrücken, seine Mimik hat nachgelassen, all das hat nachgelassen. Und meine größte Angst war nicht, dass er stirbt. Natürlich hatte ich davor Angst. Aber meine größte Angst war, dass er die Beziehung zu seinem Vater, zu Jesus verliert. Weil für mich, ich habe halt nur gesehen, dass das alles kaputt geht. Aber ich habe gesehen in der ganzen Zeit, diese geistliche Beziehung, das kann, egal was das für eine Krankheit ist, kann einfach niemand zerstören. Und zum Beispiel haben wir das so erlebt, ich war hier schon in Bielefeld und ich habe angerufen zu Hause und mein Papa hat den ganzen Tag geschlafen. Und dann habe ich angerufen und ihm eine Geschichte, christliche Geschichte von Max Lucado vorgelesen. Ich weiß, dass er sowas auch mag. Und er war die ganze Zeit hellwach. Und das war zu der Zeit gar nicht mehr so typisch. Hatte nur noch wenige Stunden oder so, wer wach geblieben ist. Aber in der Zeit ist er wach geblieben. Oder wo wir ihm aus der Bibel vorgelesen haben, ist er hellwach gewesen. Sobald wir aufgehört haben, eingeschlafen. Also, oder es gab eine Situation, wo mein Papa konnte einen Monat lang nicht mehr reden. Aber dann saß er im Hauskreis mit anderen und er hat Vater, deine Liebe ist unbegreiflich groß gesungen. Und meine Mama und mein Bruder waren dabei und waren total erstaunt. Wie kann das sein? Er kann nicht mehr reden, aber er kann Lieder zu Gottes Ehre singen. Und für mich, was ich gelernt habe in dieser Zeit, gerade auch in einem ganzen Trauerprozess, war, dass Gott mich gefragt hat, hey, dein Wille, das, was du dir gewünscht hast, ist nicht passiert. Aber folgst du mir immer noch nach? Folgst du mir nach, wenn Sachen in deinem Leben passieren, die nur gut sind, die dir gefallen, weil du dir irgendwie was erhoffst von mir? Oder folgst du mir auch dann nach, wenn viele Sachen in deinem Leben einfach nicht so laufen, wie du es dir wünschst? Und da habe ich gesagt, boah, Jesus, ich habe mich mit 8 Jahren bekehrt und ich liebe dich, aber im Moment ist es richtig schwer, wenn ich die Bibel lese, bin ich wütend, weil ja, da steht was von Heilung und du hast nicht eingegriffen, aber ich weiß, dass du mich und meine Familie liebst und ich weiß, dass du auch meinen Vater geliebt hast. Und deswegen habe ich gesagt so, hey, ja, Gott, ich will dir nachfolgen. Aber dafür brauche ich dich. Ich brauche dich so sehr dafür. Und wir sollen in Jesus bleiben, weil er sagt auch in dem gleichen Bild, ohne mich könnt ihr nichts tun, gar nichts könnt ihr tun. Deswegen sollen wir in ihm bleiben. Wir sollen in ihm bleiben, damit wir Freude in unserem Leben haben können. Wie kann man Freude in seinem Leben haben, wenn manche Sachen nicht so laufen, wie man sich das wünscht, wenn Krankheit da ist oder so? Wie kann man da Freude haben? Man kann Freude haben, wenn man in Jesus bleibt und in Beziehung zu ihm und wenn man ihn trotzdem sucht und trotzdem mit ihm lebt. Und die Entscheidung ist einfach bei euch, hey, lebe ich für Gott, weil ich mir vielleicht Sachen von Gott erhoffe, so gewinnorientiert, oder habe ich mein Leben Jesus wirklich so hingegeben, hingabeorientiert? Und wie können wir in Gottes Liebe bleiben? Die nächste Folie bitte. Johannes 15, Vers 9 bis 12 steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Krass, mit der gleichen Liebe, wie Gott Jesus liebt, liebt er uns. Was für eine Gnade. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Jesus hatte auch seine Zeiten, wo er mit dem Vater allein sein musste, wo er auf den Berg gegangen ist und mit Gott, seinem Vater, ganz alleine war, diese intime Zeit mit ihm gebraucht hat. Und jeder von uns braucht diese intime Beziehung zu Gott. Aber was wir auch brauchen, ist, dass wir uns Gott unterordnen. Das, wo er seine Gebote hat, dass wir uns dem unterordnen. Nur so können wir in seiner Liebe bleiben. Das hat Jesus gesagt. Viele betretene Gesichter oder nachdenklich, ich weiß nicht, aber mir geht es so, wenn ich das gelesen habe, ich dachte, Gott, wie kann ich in deiner Liebe bleiben, indem ich deine Gebote halte? Ich kann das aus meiner eigenen Kraft nicht. Und liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Manchmal gibt es echt Leute, die einen richtig nerven können und die dein Leben lang dich nerven werden. Es gibt einfach keine Chance, die werden dich dein Leben lang ärgern. Du kannst sie segnen und manchmal werden sie dich trotzdem noch weiterhin ärgern. Egal, ob das der Chef ist, irgendwie jemand in der Schule, irgendjemand will dich immer ein bisschen pieksen, piesacken, ärgern. Und wir sollen aber einander lieben. Und ein Grund, warum wir einander lieben sollen, ist, dass die anderen erkennen können, dass wir Gott in uns haben. In der Liebe aneinander wird man mich erkennen, sagt Jesus. Und wie bleiben wir in seiner Liebe, indem wir einander lieben? Und das ist nicht einfach, nein. Jesus hat nicht gesagt, dass es einfach ist. Aber wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann können wir den anderen auch lieben. Und noch eine Sache, die mich total begeistert ist, jetzt muss man mal gucken, welchen Bibelvers da steht, warum wir auch einander lieben sollen, steht im 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Also nicht nur, dass die anderen sehen, dass wir zu Gott gehören, sondern wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann sehen sie Gott persönlich selber. Gott selbst sehen die dann. Ist nicht voll Hammer? Also mich motiviert dieser Satz und ich schreibe mir den irgendwo auf in mein Zimmer und sage, hey, wenn ich andere liebe, dann sieht man Gott persönlich. Und deswegen, das gibt Motivation. Auch wenn es schwerfällt, andere zu lieben. Jetzt geht's mit Bernd weiter.
Ja, und jetzt ist auch noch die Frage, welche Früchte gibt es denn überhaupt in unserem Leben? Ich möchte mich kurz fassen und einfach, es gibt drei Früchte in unserem Leben. Und es ist zum einen die Frucht der Lippen. Und das können wir in Hebräer 13, Vers 15 lesen. Da steht geschrieben, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir ihn Lobpreis jeden Sonntag, wo wir hier sind, das ist wieder eine Frucht der Lippen. Jedes Mal, wenn wir in der Schule seinen Namen bekennen. Und dann gibt es noch die Frucht des Geistes. Das können wir in Galater 5, Vers 22 und 23 lesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuordnen. Und das ist, was wir uns so als ein Menschheitsideal vorstellen, so ein Mensch, der Selbstbeherrschung hat, der Rücksichtnahme hat, der treu ist, der eine Güte zeigt und der voll Freude und Liebe ist. Und wir müssen uns einfach nur Gott vollkommen hingeben, dass wir einfach an seinem Weinstock bleiben und dass wir Gott einfach die Frucht beschneiden lassen, damit wir diese Frucht des Geistes ergreifen können und so sein können. Und als drittes gibt es noch die Frucht des Lichts. Und das steht in Epheser 5, Vers 9. Und da steht geschrieben, wisst ihr doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Und auch Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Und so ist es, dass wir uns einfach Jesus aufnehmen müssen, dass wir auch sagen müssen wieder, Gott, ich will an deinem, Jesus, ich will an deinem Weinstock bleiben. Ich möchte, dass dein Vater, dass Gott, dass er mich beschneidet und dass ich mehr Frucht bringe. Und wenn wir Licht in unser Leben hineinbringen, diese Frucht des Lichts, das ist manchmal so ein bisschen so, ja, da sind ein paar Dinge, die sollen vielleicht nicht rauskommen. Aber ich sag dir, das hilft. Und ich habe auch so ein, zwei Dinge, die weiß, glaube ich, fast niemand hier, außer eine Person. Und du musst auch nicht immer das alles zum Vorschein bringen. Du musst nicht jedem erzählen, ja, ich habe das getan und es tut mir leid. Es reicht, wenn du dir eine Person suchst und ich sag dir, das hilft. Und zuallererst geh aber zu Gott damit, denn das ist das Wichtigste. Und dann ist noch die Frage, wie bringe ich denn Frucht? Frucht bringen ist einfach in allem das zu tun, was Jesus auch getan hat. Alles, was gut ist und alles, was Gott verherrlicht. Aber letzten Endes geht es nur darum, in ihm zu bleiben.
Die andere Frage ist, warum sollen wir Frucht bringen? Wir sollen Frucht bringen, damit der Vater verherrlicht wird. Man kann auch fragen, was ist der Sinn in deinem Leben? Der Sinn in deinem Leben ist, dass du in Jesus bist, in ihm bleibst, dass du Frucht bringst und den Vater verherrlichst. Dafür sind wir geschaffen, dafür ist jedes einzelne Kind Gottes geschaffen, damit und jeder Mensch ist dafür geschaffen, in der Beziehung zu Gott zu leben und in ihm zu bleiben. Und das, was Jesus getan hat, uns vorgelebt hat, er hat nicht sich selber verherrlicht mit seinem Leben. Er hat nicht gesagt so, guckt mich an, ich mache noch mehr Zeichen und Wunder zum Beispiel, sondern er hat gesagt, ich tue nur das, was der Vater tut. Und er war gehorsam bis in den Tod. Dadurch hat er den Vater verherrlicht, dass er gehorsam gewesen ist. Und wir können den Vater verherrlichen. Was für eine Ehre, oder? Dass wir den Vater Gott verherrlichen dürfen. Darum geht's. Und das Lobpreisteam, das kann auf die Bühne kommen und einfach ein bisschen ruhig begleiten. Und jeder von euch hat hoffentlich so einen Zettel auf seinem Stuhl gefunden. Da könnt ihr euch einfach Gedanken machen. Da stehen zwei Fragen drauf. Einmal, woran darf der Vater in meinem Leben arbeiten? Woran darf der Weingärtner in meinem Leben arbeiten? Und die andere Frage ist, woran freut sich der Vater in meinem Leben? Und ich sag dir, Gott hat über jeden Einzelnen von euch hier totale Freude. In Zephania 3, Vers 17 steht, dass er jubelt über dich. Und da könnt ihr euch einfach drüber Gedanken machen. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der weiß, dass er noch nicht verbunden ist mit dem Weinstock. Und der kann auch gerne zu uns hier vorne kommen, zu Lukas, Bernd oder mir. Giovanni ist auch bereit, natürlich. Oder ihr beide, Valerie und Vera. Könnt ihr einfach kommen und einfach beten. Und beten, dass Jesus der Herr in eurem Leben wird, wenn ihr das möchtet. Das ist eure Entscheidung, das ist eure Wahl.